Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV das Depot-Update für den August und den Beginn des Septembers im Jahr 2025. Aufnehmen tue ich das Ganze am 9.9. um 20 Uhr und ein paar zerquetschte Sekunden, also genau zur Tagesschauzeit. Der Börsentag ist damit abgeschlossen. Und die ersten 5 Jahre bei Scalable damit übrigens auch. Das waren sie übrigens auch schon am 1. August. Aber da das letzte Depot-Update am 29.07. aufgezeichnet wurde, kam dieser Jahrestag nicht mehr vernünftig rein. Angefangen hat das Ganze vor ein wenig längerer Zeit, nämlich im Jahr 2017 mit Christian W. Röhl zusammen. Der ist inzwischen genau zu dem Broker, der hier seit mehr als 5 Jahren Depotpartner ist, gewechselt und ist dort Chief Economist. Aber eine Sache macht Christian hier weiter, nämlich den Disclaimer. Und der kommt jetzt.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Abgesehen vom Disclaimer wird Christian auch weiterhin wieder zu Gast bei Echtgeld TV sein. Aber jetzt war Sommer, er war im Urlaub, ich war mitunter im Urlaub. Das Ganze war nicht so besonders terminverträglich für uns beide und von daher kriegen wir das ab September jetzt sicherlich wieder ein bisschen besser hin. Seit der Zeit bei Scalable habe ich insgesamt 207.000 Euro einbezahlt, präzise 207.229. 54.769 Euro Gegenwert wurden auf dieses Depot dann übertragen, sodass es dann irgendwie losging mit 261.998 und mittlerweile sind es knapp 340.000 geworden. Insbesondere auch durch ganz gute Entwicklungen in den letzten 12 Monaten ist das Depot oder sind die beiden Depots, die es ja jetzt mittlerweile sind, auf diesen Wert angestiegen und die Ausrichtung soll auch ein bisschen stärker auf Performance gehen, damit das Ganze hier messbarer wird und auch einen entsprechenden Nutzwert bringt. Der im 4. Quartal anstehende Umzug zum neuen Scalable Capital Broker soll uns heute nicht beschäftigen. Wir gehen erstmal in das alte Depot, was seit dem 30.07.2020 geführt wird, rein. Und gucken uns da zunächst mal an, was ist damals eigentlich so gelaufen. Die ersten 3 Transaktionen waren Intel, waren Frosta und waren der Van Eck Vectors Global Equal Weight ETF. So für die, die länger mit dabei sind, ja einer meiner persönlichen Lieblings-ETFs, weil er einen gleichgewichtenden Ansatz hat. Bei der Einzeltitelauswahl, 250 Werte sind dort enthalten und parallel dazu eben auch ein Maximum bei der regionalen Gewichtung mit dabei ist. Maximal 40% für entweder die Region Amerika, Europa oder Asien. Das ist bei der in den letzten Jahren ja immer zu beobachtenden und von einigen auch kritisierten Übergewichtung der USA im MSCI World eine Geschichte, die dann ganz praktisch ist. Die erste Aktie, die in meinem Scalable Depot gelandet ist, war die Intel-Aktie. Die habe ich nach einer Sendung mit Markus Koch im vergangenen Jahr, aber dann auch noch einmal mit einer limitierten Kauforder versehen und dann, nachdem schon viele Dividenden kassiert waren, am 7. April 2025 nachgekauft zu einem Kurs von seinerzeit 17 Euro und ein paar zerquetschten. Trotzdem ist die Aktie immer noch nicht im Plus, denn der erste Kauf, der war bedeutend teurer und stand zu einem Kurs von damals 40,54 Euro. Die zweite Aktie, die es seinerzeit ins Depot geschafft hat, war die Frosta-Aktie, auch ein Dauerbrenner im Depot, am 5. August 2020 gekauft zu einem Kurs von 65, dann in einer Phase, als die Aktie etwas geschwächelt hat im Jahr 22, 23 nochmal versucht, zu 50 Euro hinzuzukaufen. Das hat damals leider nicht geklappt. Und dann im Januar 2025 in den Aufwärtstrend hinein nochmal zu 70,50 Euro gekauft. Mittlerweile steht die Aktie im Bereich um die 100 Euro und notiert mit 46% im Plus. Sicherlich auch ein Profiteur davon, dass Nebenwerte aus dem Schatten des Kapitalmarkts wieder so ein bisschen rausgetreten sind und hier einfach ein qualitativ sehr, sehr gutes und auch zum damaligen Kaufzeitpunkt wirklich preiswertes Unternehmen den Eingang gefunden hat, das inzwischen immer mehr Investoren entdeckt haben. Auf den FunEgg Equal Weight ETF gehe ich heute nicht ein. Das wird sicherlich wieder mal Thema einer ETF-Sendung in den kommenden Wochen sein. Aber heute wichtig vor allen Dingen, wo steht das Depot, wie hat es sich zuletzt entwickelt und was ist eigentlich passiert. Am 29.07. mit 300, knapp 35.000 in die Sendung gegangen. Heute am 9.09. sind es 300, knapp 40.000. Von daher wieder ein Monat, der ganz okay gelaufen ist, wo die Tabakwerte wieder mal zugenommen haben, die in 1,5 Monaten Gegenstand eines intensiveren Updates sein werden und wo sich auch noch ansonsten das eine oder andere getan hat. Insgesamt gibt es heute 8 kleinere Updates zu Einzelpositionen und anfangen möchte ich mit einer, die ich euch gar nicht mehr so richtig zeigen kann, denn sie ist nicht mehr im Depot und sie existiert auch nicht mehr als solche. Ihr erinnert euch, am Ende des vergangenen Jahres hatte ich eine Sendung mit Lars Thomsen, wo ich die Hyundai-Aktie gekauft habe. Das war umfangreich begründet, aber an einer Stelle nicht ordentlich und nicht ausreichend geprüft, denn dieses aktienverbriefende Zertifikat, in dem die Hyundai-Aktie repräsentiert war, das war unmittelbar vor der Sendung bereits gekündigt worden für einen Zeitraum, zwar nach der Sendung, aber es hat dann zur Folge gehabt, dass irgendwann diese Position im Depot einfach stand, nicht mehr gehandelt werden konnte. Und dieses ganze Thema ist jetzt erfolgreich abgewickelt worden. Es wurden knapp 2.000 Euro, also das damals investierte Geld, erstattet. Da sind ein paar Abzüge mit dabei. Die sollen uns an der Stelle nicht länger stören. Ich bin zufrieden, dass das Kapitel dann einfach mal abgeschlossen war und mit mir wahrscheinlich auch noch einige von euch, die ebenfalls in diesem Wert investiert waren. Ab dem Zeitpunkt, wo die Sendung damals herauskam, war es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gar nicht mehr möglich, diesen Wert zu kaufen. Aber einige andere Anleger sind eben auch nicht mehr rausgekommen, weil sie genau wie ich nicht wussten, dass dieses Papier sehr kurzfristig nicht mehr handelbar sein würde. Das zweite Update ist zum guten alten Bekannten, nämlich zur Novo Nordisk Aktie. Die hat ja in den letzten 12 Monaten sehr, sehr ordentlich auf den Kursdeckel bekommen, von über 120 Euro abgestürzt auf streckenweise unter 40 Euro. Hier gab es von mir insgesamt 3 Käufe, die ich am 24. April damals noch zu 54,55 durchgeführt habe. Dann nach der ersten deutlichen Warnung von Novo Nordisk, dass da ein paar Sachen nicht so laufen werden, wie sie es geplant hatten, zu 47,76. Und dann in einer nochmaligen Abwärtsbewegung, die ich so für gar nicht mehr möglich gehalten habe und wo ich dann entgegen meines eigentlichen Verdikts gar nicht mehr nachkaufen zu wollen, doch auch nochmal zugegriffen habe, unter 40 Euro die Position nochmal aufgebaut. Insgesamt habe ich damit in Novo Nordisk 4.750 Euro knapp investiert, die jetzt durch die auch leichte Kurserholung ab den 40 Euro wieder auf 4.600 Euro angewachsen sind. Aber die Position ist trotzdem noch im Minus. Und wichtig bei dem Unternehmen ist im Moment vor allen Dingen im Auge zu behalten, wie sich bestimmte Schätzungen und Erwartungshaltungen auch entwickeln. Weil diese Schätzungen und Erwartungshaltungen, die bedeuten dann zwar nicht zwingend, dass genau diese Sachen auch eintreten, aber sie zeigen zumindest die Verfassung und die Erwartungshaltung am Kapitalmarkt. Der weltweit führende Anbieter von Diabetesprodukten hat weiterhin einen Anteil von rund einem Drittel am weltweiten Markt zur Diabetesbehandlung. Das Unternehmen produziert und vermarktet weiterhin Insuline, injizierbare Diabetesmedikamente, orale Antidiabetika und Medikamente zur Behandlung von Fettleibigkeit. Diese sind ja vor allen Dingen ausschlaggebend gewesen, dass die Aktie diesen krassen Kursanstieg von in der Spitze auf 133 Euro hinter sich gebracht hat, wo sehr, sehr viele positive Erwartungen dann in dem Kurs auch mit drin waren, die sich dann in sehr, sehr hohen Multiples, also in einer Multiple Expansion ausgedrückt haben. Naja, und in dem Moment, wo etwas expandiert, kann es auch mal in sich zusammenfallen. Und das haben wir hier schon verschiedentlich gezeigt, dass nämlich das Price-Earnings-Ratio, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 20 im Jahr 2018 auf 35, knapp 36, auf 38 in den Jahren 21, 22 und 23 angestiegen ist, um dann wieder wie so ein Soufflé in sich zusammenzufallen und auf 27 und im Moment gerade 13,91 zu fallen. Was ich mir in dem ganzen Zuge angeguckt habe, sind auch die Aufzeichnungen, die ich in den Unterlagen zu den Vorbereitungen der Sendung hatte. Und da ist vielleicht eins interessant. Noch im April war mit Steigerungsraten bis 2027 beim Umsatz und beim Gewinn von 19% bzw. 20% gerechnet worden. 19% beim Umsatz, 20% beim Ergebnis pro Aktie. Dieses Umsatz- und Gewinnwachstum auf Aktienebene wurde bis Ende Juli zurückgenommen auf 14% pro Jahr. Anfang August, also nur eine Woche später, war es dann schon unter 10% pro Jahr, 9,9% beim Umsatz, 8,8% die Erwartungshaltung beim Gewinn pro Aktie. Und jetzt am 9.9. sind die Konsensusschätzungen so, wie sie hier oben stehen, also hier oben für die Videozuschauer. Da soll der Umsatz bis 2027, es gibt auch schon eine 2028er Zahl, auf 50 Milliarden steigen, 50,3 Milliarden, ausgehend von 38,9 im Jahr 2024. Das entspricht dann einem annualisierten Wachstum von 8,9% pro Jahr. Und der Gewinn pro Aktie wird im Moment gesehen bei 3,77 Euro für das Jahr 2027. Verglichen mit den 3,06 Euro entspricht das einem Gewinnanstieg von 7,2% pro Jahr. Gleichzeitig hat sich die Bewertung von Novo Nordisk aber eben auch gedrittelt und mit einem Kursgewinnverhältnis von 15,2 bezogen auf den 2024er Gewinn, 13,9 bezogen auf die Daten der letzten 12 Monate oder 12, was das Jahr 2027 anbelangt, ist es für mich eine Position, mit der ich mich weiterhin sehr, sehr wohlfühle und wo ich auch sage, dass ich diese Bewertung für ja sehr, sehr locker gerechtfertigt halte. Denn im Moment kommt es mir so vor, als ob in den Analystenschätzungen auch eine gewisse Depression mit enthalten ist, die von dem Unternehmen mitunter rübergebracht wurde. Also vor dem Hintergrund ist es hier eine Position, wo ich jetzt davon ausgehe, dass man in den nächsten 1, 2, 3 Quartalen unternehmensseitig Zeit brauchen wird, um wieder Zuversicht aufzubauen, um dann eben auch durch weltweite Nachfrage nach diesem Produkt in vielleicht auch wieder etwas schnellere Umsatzsteigerungsgeschwindigkeiten zu kommen. Die in den letzten Wochen in Medien zu lesenden Zusatznutzen von den Medikamenten von Novo Nordisk, die eine positive Wirkung möglicherweise auf Alzheimer auf einmal haben sollen oder bei Herzproblemen auch noch helfen soll, die sollen sich erstmal in Studien zeigen. Für eine Fantasie in diesem Bereich ist es meines Erachtens noch deutlich zu früh. Man sieht auch medial, dass man sich ein bisschen anfängt, an Strohhalmen zu orientieren. Aber mit einer Bewertung in diesem Bereich empfinde ich das Ganze als ein sehr, sehr entspanntes Investment, was man tätigen kann. Und wer in diesem Wert noch nicht investiert ist, der sollte meiner Meinung nach, wenn das Thema Gesundheit etwas ist, was er gerne im Depot haben will, ruhig mal darüber nachdenken, ob das nicht eine Möglichkeit ist, zu einem relativ günstigen Preis in einen vielleicht nicht mehr so ambitioniert bewertet und mit derartigen Wachstumsfantasien aufgeblasenes Unternehmen zu investieren, dafür aber in einem, was europaweit und weltweit sehr, sehr gut positioniert ist und in den nächsten Jahren wohl auch noch Hunderttausenden Menschen bei Problemen im gesundheitlichen Bereich helfen wird. Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein. Die Flop-Aktie in den letzten 5 Wochen war ganz eindeutig The Trade Desk. Die Aktie hatte ich zuletzt ja auch noch mit Stefan Waldhauser kurz besprochen. Aber seit dem 29.07., seit dem letzten Depot-Update, hat sie beeindruckende 38,9% verloren. Die Ursachen hatte ich schon mit Stefan Waldhauser besprochen. Da bitte nochmal in die alte Sendung reinschauen. Und das Unternehmen ist jetzt wieder auf einem Kurs angekommen, wo die Aktie bei 45 Euro notiert oder umgerechnet eben bei 52 US-Dollar. Aber was für mich in dieser Ansicht besonders wichtig war, ist, wie sieht es eigentlich mit einer Stabilisierung dessen aus, was da in den letzten Wochen und Monaten hin und her ging. In einem Mac7-Update mit Pip Klöckner hatte ich im April ja die Aktie das erste Mal so ein bisschen vorgestellt, weil sie auf einem ähnlichen Kursniveau liegend preislich attraktiv erschien und das dann auch mit wirklich guten Quartalszahlen bestätigt hat. Aber ein Quartal später wurden dann nicht mehr so gute Quartalszahlen berichtet und die Aktie sah sich wieder auf einem deutlich niedrigeren Niveau einpendelnd. Und das ist die Situation, wo ich mir dann auch gerne mal die Daten auch aus der Vergangenheit hier angucke und sehe, dass die Umsatzerwartungen hier sehr, sehr stabil sind, dass die Gewinnerwartungen sehr, sehr stabil sind, sich also für das Jahr 2027 nur um ein paar Cent geändert haben. Also die sehr, sehr starken Bewegungen kommen mir vor dem Hintergrund ein bisschen übertrieben vor. Und ich würde, wenn das Geldkonto von mir nicht im Minus liegen würde und ich wüsste, dass ich heute auch noch eine andere Aktie ganz gerne kaufen will, hier langsam wahrscheinlich so ein bisschen schwach werden. Aber ich muss mich in Geduld üben, weil ich erstmal noch ein paar andere Werte zu verkaufen habe. Und das passiert hoffentlich noch im September oder vielleicht auch erst im Oktober, dass wieder ein bisschen Platz geschaffen wird durch Verkäufe, durch reinkommendes Geld, wo dann eben auch möglicherweise für ein ergänzendes Investment in the Trade Desk Geld übrig ist. Die Aktie, die ja seit längerem im Depot liegt, zu einem Einstiegskurs von 17,34 Euro notiert, jetzt bei knapp 45, ist damit 160% im Plus. Aber man sollte eben dabei auch nicht vergessen, dass sie schon bedeutend höher stand, in der Spitze eben bei 121 Euro. Naja, und ausgehend von diesem Kursniveau im November des letzten Jahres entspricht das eben einem Kursrückgang von 66%, also 2/3. Es fühlt sich so ein bisschen nach Kursdepression an, aber ich muss noch ein bisschen warten und bin gespannt, wie ihr im Moment dieses Unternehmen zu diesem Kurs seht. Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare, genauso wie natürlich auch für Novo Nordisk. Die zweite Flop-Aktie im August und auch bis Anfang September rein, wie man hier ganz gut sieht, dass es da auch direkt weitergeht, ist die Aktie von Hypoport, dem großen Vermittler von Immobiliendarlehen, der aus meiner Sicht in den nächsten Jahren ordentlich zu tun bekommen wird, auch wenn er mit vielen Kunden sich dann auseinandersetzen wird, warum denn auf einmal die Zinsen so hoch sind, wofür ja Hypoport nichts kann, sondern möglicherweise auch die etwas ungesunde Refinanzierungsform, die den Kunden dann bei einer Prolongation ihres Immobiliendarlehens Sorgenfalten auf die Stirn und auch in den Kontoauszug zimmert. Aber die Anlaufstation, um Immobilienkredite aufzunehmen, zu verlängern, Konditionen zu vergleichen, die ist weiterhin Hypoport. Und wie erfolgreich grundsätzlich das Ganze ist, zeigt sich auch an einer Sache, die ganz gerne vergessen, übersehen wird, nämlich das kontinuierliche Umsatzwachstum dieses Unternehmens, was immer stattgefunden hat, wo es aber irgendwann mit der Profitabilität nicht mehr so weiterging und die unter die Räder gekommen ist. Ja, man sieht relativ schön, im Jahr 2015, 16, 17 ist man überhalb und um die 10% bei einer Nettomarge gewesen und seitdem ist diese zurückgegangen. Aber es muss ganz, ganz klar durch Effizienzsteigerungen, durch Volumensteigerungen, die hier stattfinden, eigentlich möglich sein, hier wieder auf eine 10%ige Nettomarge zurückzukommen. Aber es sollte eigentlich sehr, sehr gut möglich sein, ausgehend von den aktuell 2,2-2,5% Netto-Rendite auf den Umsatz wieder zurück in den Bereich von einer 10% zu kommen. Wofür sind künstliche Intelligenzen und Effizienzsteigerungen denn sonst da, wenn nicht zu einer entsprechenden Gewinnsteigerung? Da bin ich persönlich also schon sehr optimistisch, wundere mich in der Tat auch, wie stark die Aktie insbesondere nach der Bekräftigung der Prognosen für 2025 nochmal unter die Räder gekommen ist. Klar, die Bewertung ist auf der Ebene der aktuell erzielten Gewinne einigermaßen ambitioniert, aber mit der aus meiner Sicht locker vorhandenen Chance, hier die Rentabilität wieder deutlich zu steigern und dadurch, dass es eben auch wenig so gut am Markt präsente Unternehmen für Immobilienfinanzierungen gibt, wie Hypoport, bin ich hier der Meinung, dass dieses Unternehmen dann auch kursmäßig wieder zurück in die Erfolgsspur kommen wird. Auf der eigenen Internetseite hält Hypoport im Investor Relations Bereich einige Analystenmeinungen bereit, sowohl über Verlinkungen als auch über Downloadmöglichkeiten, gibt Kursziele an, die im schlechtesten Fall bei 184 und 185 Euro liegen von Bankhaus Metzler und von der BNP Paribas und die im Spitzenfall von der Deutschen Bank bei 318 auch nach den Zahlen Anfang August bestätigt wurden. Die Aktie hat es halt überhaupt nicht interessiert, sondern sie ist seit dieser Veröffentlichung von einem Kursbereich um die 170 dann nochmal runtergegangen auf jetzt 137, hat also nochmal ein Viertel ihres Wertes verloren. Und ich habe hier mal zwei Reports vorbereitet, der qualitativ vielleicht etwas oberflächlich wirkende von Pareto Securities, der würfelt so ein bisschen Konsensusmeinungen zusammen und kommt dann zu einem Urteil, wie das Ganze aussieht. Und dann kommt man eben aus welchen Gründen auch immer, die in dem einen Absatz vielleicht enthalten sind, aber ganz ehrlich, das ganze Ding wirkt dann doch ganz schön schnell und kurzfristig hingeschustert, bei 240 Euro festgelegt. Ausführlicher wird das Ganze gemacht von Warburg Research, die sich etwas intensiver mit dem Unternehmen auseinandersetzen und am 12.8. auf Basis eines damals aktuellen Börsenkurses von 170 Euro ein Kursziel von 305 Euro ausgesprochen haben. Das entspricht einer leichten Reduktion von 5 Euro, von 310 runter auf 305. Und man sieht hier eben oder sah hier eben ein Upside von 78,8%. Ganz spannend hieran fand ich, dass man bei den 2027er Zahlen davon ausgeht, dass der Gewinn pro Aktie bei knapp 9 Euro liegen kann. Bezogen auf die Jahre 25 und 26, 3,90 Euro, 6,70 Euro sind das Werte, die die Analystenerwartungen im Breitenband schon mal leicht und dann eben auch immer spürbarer überschreiten. Wenn man nur mit den 7,15 Euro als durchschnittliche Gewinnerwartungen für das Jahr 2027 ausgeht, würde es bedeuten, dass man dieses Unternehmen mit einer in Deutschland recht einzigartigen Marktstellung für ein Kursgewinnverhältnis im Jahr 2027 von 20 kaufen kann. Die Hypoport-Aktie ist ja Bestandteil des Immobilienaktiendepots, wo ich damals noch für meinen Vater diese Aktie für etwa 5.000 Euro reingekauft habe. Dann ist sie auf ungefähr 7.500 Euro angestiegen. Ich habe dort das Depot aufgelöst und dann bei mir in entsprechender Stückzahl auch wieder die Aktien so reingekauft, wie sie bei meinem Vater lagen. Deswegen ist die Minuspositionierung hier mit 45% bezogen auf meinen persönlichen Kaufkurs zwar richtig, aber insgesamt ist das Minus hier nur in Anführungsstrichen bei 20%. Und was ich jetzt vorhabe, ist diese Position insgesamt wieder auf ein Level von 6.000 Euro anzuheben. Damit wäre sie mit ungefähr 5% Gesamtgewichtsanteil im Immobilienaktienportfolio gewichtet. Und das ist etwas, wo ich diese Aktie eben ganz gerne haben will. Mir ist natürlich klar, dass ich damit eine von Jessica Schwarzers Regeln, never catch a falling knife, breche, weil das Messer fällt hier eben gerade immer noch. Und die Aktie von Hypoport ist in einem lupenreinen Abwärtstrend. Aber ich sage ganz ehrlich, ich halte von dem Unternehmen viel. Der CEO ist selber mit etwa einem Drittel an dem Unternehmen beteiligt, hat also eine sehr, sehr hohe Motivation, hier wieder auch den Kursspieß umzudrehen. Und man weiß ja nie, wann sowas mal endet. Vielleicht fällt die Aktie auch noch auf 120, das kann alles sein. Vielleicht fällt sie auch noch niedriger. Aber hier bin ich bereit, eben auch mal da ins Risiko zu gehen und dann eben auch zu sagen, ich will jetzt nochmal 1.900 Euro da ausgeben, finde 13 aber eine nicht so schöne Stückzahl. Sage von daher, dass es dann eben auch mit einem Dutzend reichen soll, gebe aber aufgrund der etwas späteren Handelszeit hier das Kursniveau an, was hier im Moment gefordert wurde bei dem Briefkurs 137,80. Mal gucken, ob das Ganze jetzt im Laufenden noch ausgeführt wird. Hier werden jetzt gerade 138 angezeigt. Schauen wir einfach mal, wie das gleich so weitergehen wird. Noch ist sie nicht erledigt, aber das auf jeden Fall da die Positionierung, die ich gerne etwas vergrößern wollen würde, aufgrund einer aus meiner Sicht sehr, sehr niedrigen Bewertung, die das Unternehmen hat und einer ja auch übermäßigen Skepsis gegenüber diesem Geschäftsmodell, was noch einige Tiefen durchleben kann. Also deswegen ist es auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass der Kurs durchaus noch ein bisschen weiter fällt, gerade auch, weil es ein intakter Abwärtstrend ist. Aber bezogen auf das, was für das Jahr 2027 als realistisch erscheint und auf Basis dessen, dass Leute eben in den nächsten Jahren sehr, sehr viele auch Umkreditierungen und neue Valutierungen von Darlehen machen werden müssen, glaube ich, dass das ein relativ zukunftsfähiges Geschäft weiterhin ist. Flop-Aktie Nummer 3 im Depot ist die von Shimano. 18,8% seit dem 29.07., knapp 45%, seitdem ich die Aktie, wann eigentlich, am 14. August 2024 ins Depot gekauft habe. Und was ist es? Ein Weltmarktführer für Fahrradzubehör. Tolle Produkte, aber sie waren sowohl Profiteur als auch Leidender unter den Entwicklungen von Corona. Massive Nachfrage im Jahr 2021 und im Jahr 2022 katapultierten den Umsatz in ja ungeahnte Höhen, 4,3, 4,4 Milliarden Euro Rekordgewinne, die dann in der Spitze bei 9,99 Euro pro Aktie im Jahr 2022 lagen und sich dann im Zuge eines Umsatzrückgangs im Jahr 23 und 24, 24 war der Umsatz ein Drittel, mehr als ein Drittel unterhalb des 22er Umsatzes, auch wieder ermäßigt haben. Aber der Gewinn hat nicht ganz so schnell mitgezogen. Das findet erst in diesem Jahr statt, wo mit 2,64 Euro umgerechnet werden. Und damit soll in diesem Jahr dann sowohl beim Gewinn 2,64 Euro als auch beim Umsatz 2,7 Milliarden der Tiefpunkt erreicht sein, von dem aus das Unternehmen aus Sicht der Analysten dann wieder auf ein gesundes Umsatzwachstum zurückkehren kann. 2,9, 3,1 Milliarden Euro sind hierbei die Rechengrößen, die von Analysten herausgestellt werden, und ein erwarteter Gewinn von 5,30 Euro in etwa für das Jahr 27. Das würde bedeuten, dass auf Basis des Kurses von 98 Euro da nicht mal ein 20er KGV ist und man bei diesem Unternehmen eben auch eine sehr, sehr hohe Cash-Komponente mit berücksichtigen kann, die dafür sorgen würde, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis vermutlich im Bereich so von 13 oder sowas liegt. Wenn euch dieses Unternehmen interessiert, dann lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen, denn dazu würde ich dann auch ganz gerne denjenigen einladen, mit dem ich damals das Unternehmen besprochen habe, bei einem Japan-Schwerpunkt. Das war Jonathan Neuscheller und den will ich ohnehin mal wieder dabei haben. Also eigentlich braucht er das auch gar nicht schreiben. Aber wenn es euch interessiert, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Genauso im Übrigen auch wie bei anderen Unternehmen. Ich weiß, die Shell-Aktie, Bestellung ist angekommen, Aktie kommt, die euch interessieren, wo ich über die Daumen, die im Kommentarbereich dann vergeben werden, auch ganz gut sehen kann, ob euch dieses Unternehmen dann interessiert. Bei Shimano gehe ich fest davon aus, dass es der Fall sein wird und das kann ich schon mal sagen, zielgerichtet im September, vielleicht aber auch erst im Oktober, wird Jonathan sicherlich wieder hier sein und dann werden wir auch die Shimano-Aktie und den aktuellen Stand und den Zustand des Unternehmens nochmal vertiefter besprechen. Ein Unternehmen, was schon öfter bei Echtgeld TV zu Gast war und gerne auch und mitunter auch verkauft wurde, ist die Unternehmung der Softbank Group. Hier ist es so, dass mit der damaligen Depotübertragung der Einlieferung die ersten 32 Aktien mit einem damaligen Gegenwert von knapp 2.000 Euro im Depot ankamen. Im Juni 22 habe ich dann nochmal zu etwa 37 Euro nachgekauft. Im Juni 23 dann nochmal zu 42,50 Euro. Und von dieser Position habe ich dann zu einem Kurs von 51,32 zwei Drittel verkauft, weil man schon wieder angefangen hat, mit intensiven Verschuldungsmaßnahmen von sich reden zu machen und mir die Gewichtung zum damaligen Zeitpunkt dann eben einfach zu hoch erschien. Der Restbestand war dann eine normale Depotposition von 1.000 Euro im Echtgeld-TV-Depot, die sich seitdem nochmal sehr, sehr angenehm entwickelt hat und mittlerweile knapp 110% im Plus notiert. Softbank hat massiv von dem, was im AI-Bereich stattgefunden hat, profitiert, ist dort sehr, sehr stark investiert. Und die altbekannte Grafik, die ich hier sehr, sehr gerne immer angezeigt habe, wie eigentlich der Net Asset Value pro Aktie im Vergleich zum Aktienpreis ist, der ist eben schon ganz spannend. Der Net Asset Value per 30. Juni, also vor auch den ein oder anderen Spirenzchen, die es am AI-Markt dann noch einmal gab, war bei 22.750. Der Aktienpreis zum damaligen Zeitpunkt bei 10.515 Yen. Nur nochmal, dass wir das hier haben. 10.515 Yen waren ungefähr 61 Euro zum damaligen Zeitpunkt. Naja, aber seitdem kannte die Aktie eigentlich kaum ein Halten, legte 44% zu und notiert nun bei 89 Euro. In der Spitze lag der Kurs sogar bei knapp 100 Euro All das ist Allzeithoch für die Softbank. Bei einem Kurs von im Moment ungefähr 89 Euro notiert die Aktie in etwa auf dem Niveau, den die Höchststände aus dem Anfang des Jahrtausends entsprochen haben. Da war sie auch schon mal in dem Bereich, aber die im August ebenfalls erreichten 98 Euro, die gab es eben noch nie. Für mich ist das so ein bisschen der Anlass, auch trotz der vermutlich immer noch im Verhältnis zum Net Asset Value sehr günstigen Bewertungen vorsichtiger zu sein. Die Aktie sieht irgendwie auch so aus, als ob sie sich von ganz vielen Realitäten entfernt hat. Und als ich mir den Chart hier so angeguckt habe und hier die 85, also hier für die Podcast-Hörer im Chart eben sind seit den 98,5 am 18.8. zwei Tiefpunkte zu sehen, nämlich einmal bei 85,40 und danach am 3.9. nochmal bei 84,67. Das alles wirkt eben so ein bisschen so, als ob da möglicherweise so eine Top-Bildung im Gange ist. Und vor dem Hintergrund sage ich, ich habe die Aktie einzustehen bei 42,47. Wenn ich da zu 84 rauskomme, dann bin ich im Grunde genommen happy. Und vor diesem Hintergrund stelle ich die 25 Aktien, die ich hier habe, jetzt nicht zu einem sofortigen Verkauf ein, sondern gebe hier eine Stop-Order ein, wo ich das Limit bei einem Kurs von 84,50 anbringe. Damit wäre mein Gewinn zwar knapp unter 100%. Ich wollte eigentlich 85 machen, aber in der anderen Grafik wurde mir noch die 85 als niedrigster Kurs angezeigt. Und jetzt ist es eben die 84,67. Und wenn ich da runterfalle und unter die 84,50 herunterfalle, dann bin ich mit einem Verkauf für mich auf der sicheren Seite, sichere den Gewinn und bin so ein bisschen aus dieser Harakiri-Fahrt im AI-Bereich raus. Und da gucken wir jetzt einfach mal, was dann die nächsten Wochen, die nächsten vielleicht ja auch Monate passiert. Vielleicht notiert die Aktie dann irgendwann bei 120 Euro und ich bin weiterhin mit dabei, weil die 84,50 nicht erreicht wurden. Wir werden es sehen. Das, was hier in den letzten Tagen und Wochen auf jeden Fall so kam, gibt so ein bisschen auch zu der Sorge Anlass, dass wir hier vielleicht auf einem Hochpunkt auch mal angekommen sind. Und dann kann es nicht schaden, auch mal den einen oder anderen Euro an Gewinn mitzunehmen. Die zweitbeste Aktie im Depot im zurückliegenden Zeitraum seit dem 29.07. ist die von Lüft. Und das ist insofern ganz schön, als dass ich diese Aktie ja in den Sendungen mit Stefan Waldhauser zweimal gekauft habe, am 2. April zu einem Kurs von 11,60 Euro. Ja, das war hier so in diesem Bereich. Da ging die Aktie dann zwar nochmal runter, aber stieg ja dann relativ schnell auf 15,80 an, um dann wieder herunterzufallen. Und nahezu der Tiefpunkt seitdem war dann auch wieder im Bereich von 11,70 Euro, 11,50 Euro. Das können wir uns hier vielleicht nochmal im 3-Monats-Zeitraum angucken. Und das war netterweise genau zu dem Zeitpunkt, als ich wieder eine Sendung mit Stefan Waldhauser gemacht habe, da nochmal zugegriffen habe, das Investment auf 2.330 Euro knapp gesteigert habe, 200 Aktien von Lüft im Depot habe, die seitdem eben ja ganz ordentlich angestiegen sind. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass das total mit irgendwelchen Meldungen einhergegangen ist. Ich habe nachgeschaut, ob es da irgendwas gab und effektiv gab es das nicht. Es scheint so ein paar Sachen zu geben, die sich so ein bisschen stärker in den Markt auch reinbohren. Da ist das eine, nämlich die Übernahme von FreeNow in Europa. Da ist zum anderen, dass man eine Zusammenarbeit mit Baidu anstrebt. Aber all das eigentlich nicht so sehr Anlass, um dann diese Kursentwicklung auszulösen. Außer, dass das, was Stefan Waldhauser auch in der letzten Sendung mit ihm herausgearbeitet hat, dass die Aktie verhältnismäßig günstig bewertet ist, dann eben einfach in der Situation ist, wo sie eben auch mal anfangen kann, deutlich zu steigen. Ich habe mir auch hier die jüngeren Entwicklungen im Bereich Umsatz und Gewinnschätzung angeguckt. Auch da ist es nicht so, dass da besonders was passiert ist. Der Gewinn ist etwas nach oben gesetzt worden. Der der Gewinn pro Aktie im Jahr 27 minimal runter. Also es sind alles Nuancen, aber der Kern von der Aufzeichnung beim letzten Mal, dass es grundsätzlich ein unter Kursumsatzverhältnissen sehr günstig bewertetes Unternehmen ist, was jetzt mittlerweile anfängt, Cashflows zu produzieren, was in der Lage ist, wenn sie denn wollen, auch mal Aktien zurückzukaufen. All das sind Sachen, die hier möglicherweise dazu geführt haben, dass sich ein Momentum jetzt aufbaut. Aber wir können ja auch mal auf den Maximalzeitraum der Aktiennotiz hier schauen. Und man muss eben sehen, dass am 29.03. der erste Eintrag bei Getex zu einem Kurs von 69,89 ist. Also sagen wir mal, bis zur 70-Euro-Marke. Da ist ja noch ein bisschen Luft nach oben und da würde es mich freuen, mit dabei zu sein. Und ihr werdet es hier erleben, denn natürlich mache ich weitere Sendungen mit Stefan Waldhauser. Natürlich wird die Lüft-Aktie auch ein Unternehmen sein, was uns hier weiter begleiten wird. Im Moment sieht es so aus, dass die Position 35% im Plus ist. 25,8% hat sie seit dem 29.07. zugelegt. Der Nachkauf kam da genau an der richtigen Stelle. Und das war eben Top-Aktie Nummer 2 im Zeitraum seit dem 29.07. Und die Top-Aktie Nummer 3 ist ein Unternehmen, was ich gerade schon genannt habe, nämlich Baidu. Und Baidu ist zunächst mal die größte Internetsuchmaschine in China. Die haben dort einen Marktanteil von jenseits 50%, zumindest in 2024. Und 70% des Kernumsatzes hat man mit Online-Marketing-Dienstleistungen über die Suchmaschine erwirtschaftet. Außerhalb der Suchmaschine geht es jetzt aber los mit anderer Technologieorientierung. Da ist das eine künstliche Intelligenz in der Cloud, dann sind es auch Videostreaming-Dienste und es sind vor allen Dingen Dienstleistungen rund ums autonome Fahren, wobei du eben auch aktiv bist und mit der angesprochenen Lüft-Aktie eben zusammenarbeitet. Baidu habe ich zum zweiten Mal gekauft, als Frank Sieren zu Gast war. Und die schöne Konstellation war damals, diese Aktie war brutal unter Wasser zum damaligen Zeitpunkt. Frank Sieren war bei einem Kursniveau von ungefähr 77 hier. Die Aktie als Baidu ADR mit der Kennnummer A0F5DE. Kleiner Komfortservice für die Podcast-Zuhörer. War eben die Aktie, die ich als erste schon deutlich früher gekauft habe. Dieser Kauf hat am 29. September 2021 stattgefunden, also wirklich schon eine Weile her, einfach um eine China-Position da mal aufzubauen. Hat sich dann aber, wie viele China-Investments, nicht so unbedingt positiv entwickelt. Im Moment kommt da gerade Momentum rein. Trotzdem notiert diese Aktie 30% im Minus. Um eventuell unter steuerlichen Gesichtspunkten auch eine getrennte Betrachtung durchführen zu können, wenn mir die Position in der Gesamtbetrachtung zu groß wird, habe ich eine andere Wertpapier-Kennnummer und eine andere Wertpapierart der Baidu-Aktie in Deutschland gekauft. Da ist die Kennnummer A0YC-Qualle-6. Und hier notiert die Aktie eben nicht mehr wie das ADR bei 92,45 im Moment, sondern bei 11,45 €. Diese Position habe ich im Rahmen der Sendung mit Frank Sieren aufgebaut, habe damals die Aktie zu einem Kurs von 10,32 € knapp gekauft, da eine etwas größere Position auch genommen, in der Erwartungshaltung, dass chinesische Aktien jetzt irgendwann auch mal anfangen werden durchzustarten. Naja, sagen wir mal so, bei der Baidu ist die Erwartungshaltung noch nicht ganz so optimal eingetroffen, aber sie notiert zumindest jetzt hier mal etwa 11% im Plus und es ist ja vielleicht die Grundlage für weiteres Kurswachstum. Allerdings muss man eben auch bei Baidu eine Sache dazu sagen, die einem schon auch ein bisschen zu denken gibt, denn Wachstum ist ja eine schöne Geschichte, aber Baidu hat im Jahr 21 umgerechnet 19,5 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. In 22 waren es 17,7, in 23 waren es 18,8, in 24 waren es 18,3 und jetzt sitzt es gerade auf einer TTM-Basis so 18,4, 18,5. Und da fragt man sich natürlich so ein bisschen, wo ist da eigentlich das Wachstum und warum ist da keins da? Das Angenehme an diesem Unternehmen ist, dass es verhältnismäßig günstig in Bezug auf den realisierten Gewinn pro Aktie ist, für das, was im Jahr 2025 erwartet wird, nämlich 7,50 Euro. Es ist ungefähr eine 14, die dort dran zu pinnen ist, bezogen auf das, was Analysten für 2027 erwarten, ist es eben ungefähr eine 12. Wichtig sicherlich, dass hier auch in den anderen Disziplinen mal wirklich wieder auch ein Wachstumsschub reinkommt, dann hat die Aktie nach oben hin sicherlich einiges an Spielraum. Ansonsten ist es auf Basis der Bewertung ja sicherlich keine Fehlpositionierung, aber das ein oder andere Fragezeichen setze ich da schon. Ich hoffe, dass ich zu Beginn des vierten Quartals dann auch mal wieder ein China-Update mache. Das hat jetzt in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen unter der Verfügbarkeit gelitten. Da wird es einen neuen Versuch geben und vielleicht kriegen wir da nochmal ein paar andere Einblicke von jemandem, der dort lebt und der die Unternehmen auch auf Basis von persönlichen Nutzungserfahrungen und sonstigen Sachen, die man in China sicherlich eher mitbekommt als hier, einzuschätzen weiß. Auf medialer Seite ist es so, dass auch Bloomberg nur dazu kommt, festzustellen, dass Baidu ein sehr, sehr günstiges und auch profitables Mitglied im Hang Seng Tech Index ist und vor dem Hintergrund eben auch die Frage aufwirft, warum ist es hier eigentlich so, dass die Aktie so niedrig notiert und was mit angeführt wird, dass im Suchgeschäft mittlerweile der eine oder andere Konkurrent heranwächst und dass man im Grunde genommen unternehmensseitig sich stärker daran ausrichtet im Bereich von Robotaxis, von überhaupt autonomen Fahrensangeboten und AI-Angeboten im Suchgeschäft wieder ein bisschen stärker auf die Wachstumsschiene zurückzukommen. Das hat in den letzten Wochen jetzt ganz gut geklappt. 24,1% und 23,1% haben die beiden Werte seit dem 29.07. zugelegt. Aber insgesamt ist eben auch diese zweite Position erst 11% im Plus, hat also am 29.07. noch einigermaßen deutlich im Minus gelegen. Und das war das Depot-Update August, Anfang September 2025. Nächste Woche geht's weiter mit einer besonderen 7+3 Ausgabe, denn da wären es wahrscheinlich nicht drei Aktien, sondern eher vier. Unter anderem Tesla und Hims & Hers. Wer zu Gast sein wird, erfahrt ihr dann. Bis dahin bleibt ihr aber vor allen Dingen eins, nämlich gesund. Ihr bleibt zum anderen, bitte investiert oder wenn ihr es noch nicht seid, fangt irgendwie damit an. Denkt immer daran, aufschieben können alle anfangen, können nicht so viele durchhalten, noch weniger. Und dann seid ihr nächste Woche hoffentlich wieder mit dabei bei Echtgeld TV. Alles Gute und tschüss aus Berlin.